Piep und Wrum Wrum, liebe HörerInnen. Heute begrüßen wir euch zu einer Fahrstuhltheorie-Stunde der etwas anderen Art. Denn in Anbetracht der Tatsache, dass viele von uns schon oft genug solche Sprüche wie
Frau am Steuer, das wird teuer
gehört haben, kann man ganz schnell übersehen, was für einen wichtigen Part Frauen in der Entwicklung und Verbreitung des Automobils hatten. Also, schnallt euch an, denn heute sprechen wir über Mary Anderson, Charlotte Bridgewood und Florence Lawrence und deren Erfindung des Scheibenwischers, des Blinkers und des Bremslichts.
Viel Spaß!
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen, den Podcast mit Brit
und Julia.
Brit, was war das Auto deiner Kindheit? In welchem Auto bist du aufgewachsen?
Meine Eltern hatten zwei Autos tatsächlich. Ich komme aus einer Zwei-Auto-Familie. Ich weiß nicht mehr, was das was das Alltagsauto war. Das ist nicht hängen geblieben. Aber meine Mutter hatte quasi aus ihrer Jugend einen roten Käfer, der von innen komplett mit weißem Leder bezogen war. Ich glaube, den hat sie verkauft, da war ich 5 oder 6. Aber ich erinnere mich noch dran, dass ich als Kind damit gefahren bin und immer dachte, das wäre ein Hochzeitsauto.
Ja, vielleicht. Ja, okay. Aber das stelle ich mir sehr schick vor.
Das war ultra cool. Jetzt im Nachhinein finde ich auch Käfer Cabrio absolut lässiges Auto.
Aber hat er überhaupt so einen Kindersitz und so, konnte man den da drin überhaupt installieren?
Das weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich nicht.
Okay, also deine Mutter hatte quasi ihren roten Käfer und dein Papa?
Ich weiß es nicht. Das war wahrscheinlich irgend so ein Renault oder so. Also das war wirklich im Gegensatz zum Käfer vollkommen unspektakulär. Da ist nichts hängen geblieben.
Mhm. Okay.
Und bei euch?
Also wir hatten so einen schwarzen Golf, seit ich denken kann, so einen Vierer-Golf.
Lässig.
Ja, und irgendwie immer, wenn ich das Auto auch heutzutage noch sehe oder fahre oder drin sitze.
Der ist noch in der Familie.
Nee, also es gibt den nicht mehr, aber es gibt natürlich 1000 andere Modelle noch auf dieser Welt. Und ich habe dann immer voll das Kindheitsgefühl irgendwie. Also ich bin voll verbunden mit diesem Auto, obwohl es sich echt beschissen fuhr und so. Also ich wurde dann ja irgendwann erwachsen und machte den Führerschein und saß dann selbst drin und das war so richtig schwer, die Kupplung kommen zu lassen und so. Und ich habe das verflucht, 1000 Mal abgewürgt und so.
Wow. Ja. Also ja, ich muss ganz ehrlich sagen, seit dem roten Käfer meiner Mutter von vor 30 Jahren ungefähr mache ich mir auch gar nichts mehr aus Autos. Ich habe zwar einen Führerschein, aber seit ich in Berlin wohne, und das ist 6 Jahre, bin ich wahrscheinlich nicht mehr als 5-mal Auto gefahren. Und das war wahrscheinlich jedes Mal zu Ikea. Also Autos sind mir wirklich eigentlich richtig egal mittlerweile, weil ich es nicht brauche im Alltag. Aber für die Folge heute habe ich mich ja so ein bisschen mit der Geschichte des Automobils auseinandergesetzt und war richtig überrascht, was für einen krassen Part Frauen daran hatten. Und da dachte ich mir, eigentlich doch ein ganz spannendes Thema. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das so abholt.
Ja, und im Intro hast du ja auch gerade schon gesagt, dass wir heute über 3 Frauen sogar sprechen. Also nicht wie sonst nur über eine einzige Person, sondern tatsächlich anscheinend, weil es so viele Frauen in diesem Zusammenhang gab, wirklich über 3 unterschiedliche Erfinderinnen.
Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, steigen wir direkt mal ein.
Gut, wir beginnen mit Mary Anderson, unserer ersten Erfinderin. Ich habe übrigens, möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, mir überlegt, auch so im Vorfeld, wie viele bekannte popkulturelle große Erfinderinnen es eigentlich gibt. Also mein großes Erfindervorbild ist ja nach wie vor Daniel Düsentrieb.
Ja, oder Jimmy Neutron.
Ja, zum Beispiel.
Auch geil.
Oder
ja, der hier von Flubber. Der Professor.
Also es gibt irgendwie so viele coole, verrückte Erfinder immer in den ganzen Serien, aber es gibt irgendwie selten Erfinderinnen. Du hattest ein paar gute.
Ja, hier ist Sandy von SpongeBob, das Eichhörnchen. Mhm. Die ist ja von NASA, glaube ich, da unters Meer geschickt. Die erfindet teilweise Sachen. Dann hatte ich überlegt, Gretchen von Disneys Große Pause, aber ich glaube, die ist einfach nur ein krasser Nerd, ne?
Die ist einfach nur nerdy. Also das sieht man ja auch schon daran, dass sie eine Brille trägt und Sommersprossen hat.
Voll oft, wahrscheinlich gibt es eher so für Mädchen oder Frauen, die sind dann eher Hexen, so in der Popkultur, so Sabrina the Teenage Witch und so. Am Ende hat die ja auch Erfindungen, aber sie zaubert die halt.
Fair point. Also,
Frauen, die was erfinden, sind Hexen, ist das Fazit.
Wenn ihr jetzt demnächst mal einen coolen Funfact über eine Erfinderin anbringen wollt in der Mittagspause bei der Arbeit oder so, dann vielleicht Mary Anderson. Also Mary Anderson wird 1866 geboren in Alabama.
Alabama Banks.
In den USA. Und wächst tatsächlich auf einer Plantage auf, hat auch relativ reiche Eltern und mindestens eine weitere Schwester, genau, es ist nicht darüber bekannt, aber
also, ja. Wenn du sagst, die wächst auf einer Plantage, auf ihren Eltern gehörte die Plantage?
Genau, also okay. Die Zeit, in der sie geboren wird, war ja die Zeit nach dem Bürgerkrieg und naja, also auch irgendwie nach der Zeit der Sklaverei, sage ich jetzt mal. Ich konnte leider nicht rausfinden, ob auf dieser Plantage Sklaven gearbeitet haben. Ich nehme es mal stark an und ich denke, also, dass dann weiterhin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch noch schwarze Bedienstete da gearbeitet haben, man das dann halt irgendwie nicht mehr Sklaven genannt hat.
Sondern denen einen schlechten Lohn gezahlt hat. Ja, sonst hätte man das ja auch gar nicht weiter als Plantage wahrscheinlich betreiben können. Brauchst ja ultra viele Leute, die da auf dem Feld arbeiten.
Genau, also das vielleicht auch nochmal so als Kontext, weil das ja, was haben wir eigentlich in jeder Folge, ne? Dass die Frauen aus sehr gut situierten Familien also, kommen.
Zelda Fitzgerald hätte wahrscheinlich, kam doch auch aus Alabama, oder? Vielleicht waren sie Nachbarin.
Ja, was stimmt.
Ein bisschen jünger, ne? Aber ja.
Ja, genau. Also ihr Vater stirbt, als sie 4 Jahre alt ist, aber die Familie kann von seinem Nachlass weiterhin gut leben. Und als sie mit der Schule fertig ist, zieht sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Birmingham in Alabama. Also ich glaube, es ist sogar die größte Stadt oder die Hauptstadt von Alabama. Und in Birmingham macht Mary Anderson richtig Karriere. Sie lässt sich zur Immobilienentwicklerin ausbilden und betreut und baut da so verschiedene Projekte, unter anderem die Fairmont Apartments, in denen sie später auch, also sehr viel später, auch wohnen wird. Also sie macht richtig Karriere, für die Zeit schon beachtlich.
Und das heißt, als Bauherrin ist sie dann auch die es zahlt am Ende? Also ist sie die Investorin oder ist sie Projektleiterin sozusagen? Oder sind das wirklich dann auch ihre Gebäude, die sie dann auch
vermietet? Es sind ihre Gebäude, die sie dann vermietet. Aber sie betreut quasi auch das Bauprojekt. So.
Krass, also, voll cool.
Ja, total, total.
Vor allem auch als Singlefrau, ne?
Genau, sie ist ihr ganzes Leben lang nicht verheiratet und hat auch keine Kinder. Einige Jahre später verlässt sie aber Birmingham und zieht nach Kalifornien, nämlich nach Fresno. Und dort betreibt sie eine eigene Rinderfarm und einen eigenen Weinberg.
Ey, wie lässig kann man einfach sein?
Ja.
Living her best life, einfach schön an der Westküste, weißt du?
Ja, gut.
Gutes Wetter, ein paar Kühe, ein bisschen Vino, frisch gepflückt, frisch gestampft mit den eigenen Füßen. Also, weiß ich nicht.
Ja, ich fürchte, dass sie da auch Angestellte hatte.
Ja, gut, hat sie wahrscheinlich alles alleine geschmissen, Viehhof und Weinanbau, ne?
Stimmt. Aber genau, also sie, sie ist auf jeden Fall gut unterwegs.
Ich find's krass, das haben wir bei voll vielen Frauen, über die wir gesprochen haben, die haben alle irgendwie immer so einen großen Schritt gewagt. Die sind so von zu Hause weggezogen, haben da alleine was aufgebaut und voll oft, also eigentlich immer auch ohne Ehemann, wenn ich, na gut, Zelda Fitzgerald nicht, aber wenn ich so zurückdenke, also voll oft waren das Single-Frauen aus gutem Hause, die irgendwie diesen Hintergrund hatten, sich alleine sozusagen was aufzubauen in dieser Zeit.
Also das ist ja auch häufig ein Argument, dass man eben sagt, naja, das hat sie eben geschafft durch ihren Ehemann oder durch ihren Vater, was ja auch oft der Fall ist, dass das so ein Türöffner war. Aber in diesem Fall ist ihr Vater nur tot und Mann nicht existent. Und da kann man wahrscheinlich wirklich sagen, dass es halt, also zumindest durch ihr Geld wahrscheinlich, sie dann da ziemlich viele Möglichkeiten hatte. Sie muss allerdings schon 5 Jahre später zurückkehren nach Birmingham, denn ihre Tante wird krank und sie fängt an, sie zu pflegen. Und dann zieht sie auch in eins dieser Apartments, was sie vorher hat bauen lassen, zusammen mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und dem Mann ihrer Schwester.
Und ich habe gelesen, und da dachte ich mir direkt, das klingt jetzt wie aus einem Märchen, dass ihre Tante, als sie damit eingezogen ist oder eingezogen wurde, eine Truhe voller Gold und Juwelen mitgebracht hat.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Aber und ich dachte mir so, das klingt wie so, weiß nicht, Rumpelstilzchen, irgendwie bringt hier noch eine Kiste voll Gold mit.
Und fortan konnten sie gut leben.
Ja,
stand
genau.
Da auch.
Ja, genau.
Aber
war
klingt
der
doch
wahre
gut.
Traum.
Also fände ich auch mal interessant, womit die Tante dann ihr Geld verdient hat. Warum die so einen Koffer voller Gold und Juwelen hatte.
Ja,
aber
gut,
vielleicht
wenn die alle, ich wollte gerade sagen, wenn die alle da so aus den Südstaaten kommen und irgendwelche krassen Plantagen hatten, dann war das kein gut verdientes Geld.
Dann.
Naja.
Ja.
No, my mother said, Cheryl, when you get older, I wish you'd hurry to get older so that you would settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. You know, it's like I don't have to marry one.
Wenn man heute so an Stereotype ums Autofahren denkt, würde man gar nicht glauben, dass Frauen Early Adopterinnen eigentlich des Automobils waren. Also ich habe mich so ein bisschen eingelesen und es war wirklich, es war ja lange nach der Erfindung, bis es so wirklich massentauglich wurde, kann man sagen, in den 1920ern, war es eigentlich eher so ein bisschen ein Unterhaltungsmittel und gar nicht unbedingt ein Fortbewegungsmittel.
Inwiefern Unterhaltungsmittel?
Also es war, wurde vor allem genutzt von Männern und Frauen aus der Oberschicht, weil natürlich war es eine richtig teure Anschaffung und war auch nicht so einfach, irgendwie Benzin oder sowas zu bekommen. Dafür musste man in die Apotheke oft auch, um sich so die Sachen zu kaufen, um das zusammenzumischen. Genau, aber es, die wurden einfach genutzt, um so ein bisschen durch den Kiez zu fahren. Die Frauen haben zum Beispiel so Autoparaden organisiert, wo sie ihre Autos mit ganz vielen Blumen geschmückt haben und sind dann so mit ihren Autos durch die Gegend getuckert. Mhm. Autorennen waren total das Ding, also so lokale Rennen oder auch Langstreckenrennen. Und tatsächlich waren es richtig oft die Frauen, die da involviert waren. Entweder waren die über ihren Mann so ans Auto gekommen, weil das irgendwie Autohersteller, Erfinder, Verkäufer waren und waren dadurch irgendwie dann auch technisch begabt und genau, einfach frühe Autofahrerin. Und ganz oft waren das irgendwie auch so Schauspielerinnen, Varieté-Künstlerinnen, also so Frauen, die vielleicht eh nicht, ich sag mal, den besten Ruf hatten.
Es war ja auch so ein Lifestyle-Objekt irgendwie, also genau wie das Rauchen war ja auch das Autofahren irgendwie so ein bisschen an einen bestimmten Lifestyle geknüpft. Also das ist ja das Interessante, finde ich, by the way, auch beim Rauchen, dass es so voll den Shift hingelegt hat. Also früher hat ja auch nur die Oberschicht geraucht und oder also hat sich wirklich guten Tabak leisten können und so.
Hat einfach was gekostet. Und wenn du eh schon kaum Geld hattest, die Essen zu besorgen, dann haust du das halt nicht für sowas Unnötiges wie Rauchen raus.
Genau, ne? Und mit dem Autofahren ist es ja genau das Gleiche, dass es einfach so ein Prestige-Objekt war.
Ja, genau das. Aber es galt, glaube ich, auch so ein bisschen als unzüchtig, weil zumindest diese frühen Benzinautos musstest du ja auch mit so einer Kurbel vorne, die du so vorne so reingesteckt hast, dann musst du so ankurbeln, damit der Motor anspringt. So ein bisschen wie heute noch beim Moped, wenn du so antrittst.
Ja, aber das hat man natürlich nicht selber gemacht. Also man hatte
natürlich einen Fahrer. Ja, genau. Beziehungsweise die weiblichen Fahrerinnen wurden auch Chauffeurinnen anfangs genannt, obwohl sie sich selber gefahren haben. Das fand ich auch ganz lustig. Aber tatsächlich, deswegen gab es schon ziemlich früh, wie ich rausgefunden habe, E-Autos. Also eigentlich die Entwicklung von benzinbetriebenen Autos und E-Autos lief parallel. Und es war auch wirklich so, dass Benzinautos für Männer vermarktet wurden, weil die waren laut, die haben gestunken. Und E-Autos waren halt leise, die waren langsamer, die haben nicht gestunken. Und deswegen wurde das so als weibliches Auto. Und das musstest du nämlich auch nicht ankurbeln, sondern das konntest du einfach mit dem Schalter anschalten. Und mir war das gar nicht klar, dass E-Autos so früh schon ein Ding waren. Aber zum Beispiel hier in Berlin hat die Post, habe ich rausgefunden, ab 1905 E-Autos benutzt, die hier auch in Berlin produziert wurden von Siemens. Und es gab 5 Ladestationen in Berlin. Und 1928 hatte die Berliner Post 621 E-Autos. Das war ein Drittel des gesamten Fuhrparks.
Oh, wow.
Crazy, oder? Mhm.
Aber das muss man auch sagen, dass also hauptsächlich so Händler und Geschäfte und Firmen auch in dieser Zeit Autos benutzt haben und natürlich die Oberschicht. Aber jetzt so der normale Bürger ist jetzt nicht Auto gefahren.
Nee, also die konnten, als es noch nicht massenproduziert wurde, konnten sie sich das einfach gar nicht leisten. Genau, es war wirklich die reichen Leute, die haben auch so Drive-In-Partys anfangs gemacht, also sind zu Restaurants gefahren und waren dann darauf bestanden, im Auto am Bordstein bedient zu werden. Also in den USA, da hat sich dann der Drive-In so früh schon entwickelt. Mhm. Genau, und es ist halt dieser Switch, dass es dieses Stereotyp gibt und irgendwie Autos seien kein Frauending, das kam erst später. Und zwar war es im Ersten Weltkrieg so, da halt viele Männer abgezogen wurden und im Krieg, ja, dienen mussten oder als Soldaten dienen mussten, sind ja Frauen total in die Arbeitswelt eingestiegen. Die haben auch Krankenwagen gefahren. Wir haben es bei Eileen Gray auch gehört in einer Folge, dass sie ja so Krankentransporte oder Verletztentransporte gemacht hat mit ihrem Auto. Genau, und Frauen haben halt einfach gearbeitet. Und dann, als in den 20ern das Auto massenproduziert wurde, hatten halt viele einen Führerschein oder konnten fahren und wollten dann natürlich auch weiter Auto fahren. Das fanden Männer aber scheiße. Die wollten eigentlich zurück zu dieser traditionellen Rolle. Die fanden es gar nicht unbedingt so gut, gerade die konservativen Männer und auch so die christlich geprägten, dass Frauen jetzt alle arbeiten und selbstständig sein wollen. Und die haben dann angefangen, das Auto als irgendwie zu gefährlich zu vermarkten oder dass Frauen viel zu schwach wären, um das richtig bedienen zu können. Mhm. Und ja, gar keine Ahnung von der Technik hätten und so weiter. Und damit fing das erst an nach dem Ersten Weltkrieg, als Gegenbewegung gegen diese ja kurze kriegsbedingte Emanzipation der Frau.
Okay, verstehe.
Und da war es dann natürlich auch so, wie beim Fahrrad am Anfang, dass das einfach ein Tool war für Frauen, um den Kreis, in dem sie sich bewegen können, in dem sie sozial agieren können, in dem sie sich engagieren können, zu erweitern, wenn man halt auf einmal mit dem Auto auch mal in den Nachbarort eben fahren konnte.
Voll, es war ein totales Mobilitätsding.
Ja, Verwandte, Freundinnen, wie auch immer getroffen hat, was halt vorher irgendwie mit der Kutsche oder so total der Aufriss gewesen wäre.
Also das heißt, es ist auch total logisch, dass es rund ums Auto Erfindungen von Männern und Frauen gibt, weil alle dieses Tool benutzt haben oder zumindest eine bestimmte Schicht und ja, jeder mit einer guten Idee hilfreich sein konnte.
Ich habe noch ein Buch von 1932 über Autofahren gefunden und da heißt es unter anderem, dass Frauen zu emotional seien zum Autofahren, mhm, weil die ja immer sofort eine Krise bekommen würden bei jedem kleinsten Problem. Und da hieß es auch, dass Frauen einfach motorisch nicht so gut sind wie Männer und die besser einfache Bewegungen ausführen können, wie zum Beispiel Fegen, Waschen und Bügeln.
Und daher kommt dann das Klischee mit Frauen können nicht einparken oder schlecht einparken, schlechter.
Genau. Und da habe ich auch gefunden, im gleichen Jahr, als dieses Buch rauskam, wurden 41% der Neuwagen tatsächlich von Frauen gekauft in den USA.
Okay, interessant.
Das ist krass.
Interessant. Ja, voll. Okay. Und damit kommen wir auch zurück zu Mary Anderson. Und unsere Reise führt uns nach New York City. Ich finde es gut, dass wir das mit dem Gesang aufrechterhalten. Und damals gab es in New York ganz viel so Straßenbahn-ähnliche Gefährte, Streetcars hießen die. Daher kommt auch der Name Streetcar Named Desire.
Streetcar Named Desire.
Endstation Sehnsucht. Mhm, genau.
Beautiful.
Also es waren im Prinzip Straßenbahnen. Und Mary Anderson fährt mit einer dieser Straßenbahnen. Es ist unglaublich schlechtes Wetter. Es regnet, es stürmt, es schneit. Also der klassische Schneegriesel. Und sie beobachtet aus der Straßenbahn heraus, dass der Fahrer immer wieder aussteigen muss und raussteigt und die Scheiben von außen mit so einer Art Besen abkehren muss. Und das sieht sie natürlich auch bei den anderen Autos, die unterwegs sind. Alle Leute müssen aus ihren Autos aussteigen. Die hatten meistens da noch gar keine Vordertüren. Also man sitzt da wie in so einer Kutsche.
Ein Cabrio eigentlich.
Im Prinzip schon.
Oder, ja, es gab schon so Verdecke quasi, ne?
Ja,
so,
ja.
So eine Stoffbespannung. Aber eigentlich war es eine Kutsche mit Motor.
Genau, also an der Seite offen, aber vorne eben diese Scheiben, die ganze Zeit zugeweht werden. Und man musste eben aussteigen, um die sauber zu machen. Und da kommt ihr eine gute Idee. Sobald sie von ihrer Reise zurück ist in Alabama, fängt sie an, Pläne zu entwerfen für Scheibenwischer, und zwar für Scheibenwischer, die eben von drinnen manuell bedienbar sind und dieses Raus- und Rein-Klettern obsolet machen. Also ihre ersten Pläne sehen so aus, dass sie hat so eine, wie so eine Art, ich habe es mir vorgestellt, ehrlich gesagt, wie so diese alten Toiletten, wo du an so einer Schnur ziehst. Kennst du die noch?
Nee.
Wo der Toilettenkasten so ganz hoch hängt?
Ach so, zum Spülen an der Schnur.
Ja, genau.
Okay, ich dachte gerade, um den Klositz sauber zu machen oder so. Ich war richtig verwirrt.
Ziehen Sie hier. Und genau, man zieht also an so einer Schnur quasi von innen, die an der Scheibe angebracht ist. Und dadurch wird dann so eine Feder in Bewegung gesetzt. Und draußen bewegt sich dann dieser Scheibenwischer durch den Zug an der Schnur. Und sie nennt diese ersten Entwürfe Windshield Wiper und lässt auch relativ bald so Prototypen entwickeln, damit es eben klarer wird, was sie damit bezwecken möchte.
Aber es ist ja voll smart, weil den Scheibenwischer an sich gab es ja schon, aber das war ja einfach so ein Arm, wo du draußen quasi dann unten am Arm oder am Hebel gedreht hast, um den über die Scheibe zu bewegen.
Genau,
also das heißt, du hast einfach einen festgemachten Stock, jetzt mal ganz stumpf gesagt, den du hin und her geschoben hast und dadurch hast du die Scheibe entschneit, enteist, was auch immer.
Genau, du musstest auf jeden Fall raussteigen, genau, und dann von draußen bedienen. Und da hat sie sich eben gedacht, ja, das ist ja blöd.
Ja, also ich glaube, teilweise hatte sie halt auch beobachtet, wie die Fahrerinnen halt einfach so mit dem Kopf aus dem Fenster gefahren sind, die Tram, ne? Das fand ich halt auch so schlimm, die Vorstellung, so Schnee, Sturm, Matsch und die müssen so ihren Kopf aus dem Fenster stecken, damit sie sehen, wo sie hinfahren.
Ja, ja, total.
Die haben auf jeden Fall nicht genug verdient dafür.
Total, absolut. Ja, und im Jahr drauf, also 1903, meldet sie dann auch ein Patent an für diesen Wischer. Und erhält dieses Patent im November. Das ist das Patentnummer 743801, falls das jemand nachgucken möchte, für ihre sogenannte Fensterreinigungsvorrichtung. Und dieses Patent ist dann für die nächsten 17 Jahre gültig.
Und das Patent war ja nicht, also es war ja für ganz viele verschiedene Fahrzeuge eigentlich. Also das konnte man für Autos ja eigentlich benutzen, für Straßenbahnen, Busse gab es da ja eigentlich auch schon so die ersten.
Ja.
Ich weiß nicht, theoretisch könntest du es wahrscheinlich auch für ein Zeppelin benutzen können, wenn es jetzt richtig wild wird. Aber eigentlich war das ja für ganz viele Sachen anwendbar, weil das hat mich nämlich mal interessiert, wie viele Autos wurden in 1903 überhaupt produziert in den USA, also wie verbreitet war das?
Mhm.
Und ich habe gefunden, im ganzen Jahr wurden in den USA 12.000 Autos und 13 verschiedene Modelle an Autos produziert. Mhm. Also das war noch wirklich eigentlich noch nicht mal eine Modeerscheinung, das war noch eine richtig kleine Sache, das Auto.
Das stimmt, aber interessanterweise wurde genau im gleichen Jahr, also auch 1903, die Henry Ford Motor Company gegründet.
Und Ford, da klingelt's ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Oder da hupt's. Ja, genau. Und einige Jahre später kommt dann eben auch die sogenannte Tin Lizzie auf den Markt, also das sogenannte Modell T. Und das war eben so das erste Automobil, was wirklich für die breite Masse auch erschwinglich war. Also das hat so einen totalen Change auf diesem Automobilmarkt dann in Gang gesetzt, um 1910 rum, dass sich wirklich in Anführungszeichen normale Menschen ein Auto leisten konnten. Und das ist, deswegen sieht man auch auf so alten Fotografien oder so zum Beispiel, sieht man dieses Auto überall, weil das halt einfach ein krasses Monopol war.
Also ist das so, Bonnie und Clyde, gibt es ja auch Fotos mit ihrem Auto und das Auto ist ja auch irgendwo ausgestellt, weil die beiden ja bei so einer Verfolgungsjagd, glaube ich, von der Polizei umgebracht wurden. Und das war doch auch so ein Auto eigentlich, oder war das später?
Ich glaube, das war auch ein Model T, aber nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest. Es war auf jeden Fall bis 1972 das meistverkaufte Auto.
Aber wie lange wurde das denn produziert? Das wurde ja nicht bis 1972 produziert, oder?
Aber also es wurde natürlich auch immer weiterentwickelt. Und am Anfang hatten die jetzt bestimmte Features und dann. Ja.
Aber es war einfach so oft verkauft in der Anfangszeit, dass sich der Rekord.
Ja, und jetzt schließt sich nämlich hier der Kreis. Ab 1972 war es dann nämlich der VW Käfer. Und da hat deine Mutter zugeschlagen.
Wirklich? Mit 11, 1972. genau, was ich über Ford noch rausgefunden habe, dann als ich mich mal kurz gefragt habe, der war doch wichtig, was hat er denn gemacht? Also er hat wirklich dieses industrielle und serielle Produzieren eigentlich perfektioniert, dass jeder quasi den ganzen Tag nur ein Teil oder eine Schraube reindreht und der nächste das nächste Teil und man dadurch viel schneller Sachen zusammenschrauben kann. Also dadurch konnte er so viel produzieren. Und tatsächlich hat er die 5-Tage- und 40-Stunden-Woche eingeführt. Vorher war nämlich 6-Tage-Woche. Und er hat gesagt, das motiviert ja dann die Arbeitenden, wenn sie nicht so viel arbeiten müssen. Außerdem sind die fitter, wenn sie mehr Freizeit haben. Also zumindest in der Hinsicht war es schon mal eine Besserung. Ich persönlich wünsche mir jetzt gerade einen neuen Ford, der sagt, Leute, 4-Tage-Woche ist doch viel geiler. Da wäre ich sofort dabei.
Ford mit der 5-Tage-Woche.
Wahnsinn. Okay, also zurück zu Mary und ihrem Scheibenwischer.
Sie versucht, ihr Patent und ihre Idee ja auch, ich sag mal, an den Mann zu bringen oder zu verkaufen. Also sie kontaktiert im Prinzip all diese Firmen oder Automobilhersteller und sagt, hey, ich habe hier eine gute Idee. Wollt ihr das nicht serienmäßig in eure Autos einbauen oder vielleicht auch nur so als, also das gab es schon auch, dass du dir das halt einfach dazu kaufen konntest, wenn du wolltest, dass es so Ausstattungsmerkmale gab, die du halt dann quasi dazu angeboten hast. Mhm. Aber sie hat echt überhaupt keinen Erfolg, überraschenderweise. Also sie kriegt immer wieder Absagen von diesen Firmen, es habe keinen kommerziellen Wert, also es ließe sich nicht verkaufen, wer braucht denn sowas?
Wirklich absolut unnötig, wenn du einfach aussteigen, den ganzen Schnee mit deinen Händen von der Scheibe kratzen kannst. Also, dumme Idee, Mary.
Ich habe eine Absage von 1905 gelesen, wo darauf hingewiesen wird, dass es ja auch super gefährlich wird, dass der wäre, wenn der Fahrer während der Fahrt abgelenkt sei durch die Bedienung dieser Vorrichtung.
Ey, als ob die nicht während der Fahrt alle ihre Zigarren geraucht hätten und sonst was.
Ja, und ich meine, also während der Fahrt Quatsch auszusteigen gemacht. Und halt, also erstmal so
zu parken auf der Straße,
minutenlang nichts zu sehen und dann auszusteigen und dann nach rumzuwischen, ist, glaube ich, noch ein bisschen minimal gefährlicher.
Als an dem Hebel irgendwie so ein bisschen oder an der Schnur zu ziehen. So,
ja, ja, genau. Also es ist interessant, ich habe so ein Interview gelesen mit, ich glaube, so irgendwie der Urgroßnichte von Mary Anderson, die dazu befragt wird, warum sie glaubt, dass diese sehr gute Idee, die ja mittlerweile absoluter Standard in jedem Auto ist, warum die keinen Erfolg hatte. Und sie sagt eben auch, es war halt irgendwie einfach eine Männerwelt. Also sie sagt, eine Erfindung von einer Frau, das wurde halt einfach generell nicht ernst genommen.
Vor allem eine unverheiratete Frau. Ich glaube, das macht auch nochmal richtig viel aus, wenn sie nicht so einen Mann hat, der dafür birgt. Also
vielleicht, also war es wirklich so, die kamen da an und die haben halt alle erstmal gedacht, was will die denn? Das ist ja absoluter. Und vielleicht hatte sie auch nicht das Netzwerk oder so, dass man sagt, ah, da konnte sie, ja, da kannte sie jemanden, der hat dann gesagt, ja. Also sie hat ja wirklich, sie war ja nicht in der Automobilindustrie drin, sondern sie war in, ja, der Immobilienindustrie unterwegs.
Sie hatte
Industrie
gar keine Connections, die sie da irgendwie hätten voranbringen können.
Ja, ja, und deswegen ist das auch verhältnismäßig unerfolgreich.
I hate the patriarchy. There's a lot of really good men.
Judd?
Answer the question.
Do I hate men? No.
That's a lie.
Es war halt auch wirklich ein bisschen eine nischige Sache einfach, ne? Also Autos und auch Busse und so. Also das habe ich nämlich auch nochmal nachgeguckt, seit wann fahren denn überhaupt quasi Linienbusse und Straßenbahnen? Und ich habe rausgefunden, die erste Buslinie überhaupt weltweit fuhr ab 1895 zwischen Siegen und Deutz, eine 15 Kilometer lange Strecke. Das ist 8 Jahre, bevor sie das Patent bekommen hat. Mhm. Und die erste Dampfstraßenbahn fuhr ab 1877. Mhm. Also das war jetzt nicht so, als hätten die ein richtig geiles ÖPNV-Netz gehabt damals in den USA. Also haben sie jetzt ja immer noch nicht in den USA.
Nee.
Aber ja, das war eine nischige Erfindung und da musste halt auch erstmal die richtige Firma finden, um das vermarkten zu können.
Ja. Und ich habe mir auch ein bisschen gedacht, um vielleicht nochmal so die Klammer zu den Copycats zu schließen, dass es natürlich auch aus Firmensicht schwierig ist, wenn jemand ankommt mit seinem Patent und eben sagt, ich habe hier folgende Idee, wollt ihr mir nicht so und so viel dafür zahlen und das einbauen und benutzen, dass man sich vielleicht denken könnte, ich habe keine Lust, jahrelang dieser Frau Geld zu zahlen. Können wir das nicht irgendwie vielleicht auch umgehen oder irgendwie eine eigene Erfindung rausbringen oder eine veränderte oder so irgendwie versuchen, diesen Credit zu klauen und eben drumherum kommen, ihr den nötigen Tribut zu zollen quasi. Und ich denke mal, so ist es auch in vielen Fällen gewesen. Und so kommt es eben auch, dass 1920 Marys Patent ausläuft. Sie hat bis an ihr Lebensende keinen einzigen Cent mit dieser Idee verdient. Und das finde ich eben so wild, wenn man sich heute Autos anguckt und auch die weitere Entwicklung, über die wir gleich sprechen können, wie sich das entwickelt hat, dass das halt einfach mittlerweile eine Standardausrüstung ist, Pflicht ist, einen Scheibenwischer zu haben. Mhm. Und sie eben überhaupt nicht in Verbindung mit dieser Idee gebracht wird heutzutage.
Also man kann festhalten, Mary Anderson hat das Patent bekommen für den ersten innerhalb des Autos bedienbaren Scheibenwischer, für den man nicht extra aussteigen musste im Winter. Das heißt, das war ein Female First, wie ich es jetzt mal so knackig nenne.
Oh mein Gott.
Denn, Julia, ich habe ein Quiz vorbereitet.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer lustigen Rateshow.
Zwei Wahrheiten, eine Lüge.
Heute zum Thema Female Firsts, Pionierinnen der Automobilgeschichte.
Zwei Wahrheiten, eine Lüge mit Female Firsts aus der Automobilgeschichte. Das heißt, ich lese dir gleich drei Fakten quasi vor über Sachen, die Frauen zum ersten Mal in der Autogeschichte gemacht haben. Mhm. Und nur zwei davon sind wahr und du musst raten, was der falsche Fakt ist.
Alles klar.
Okay, los geht's mit Runde 1. Also, das erste Statement. Der erste Roadtrip der Automobilgeschichte wurde 1888 von einer Frau in einer dreirädrigen motorisierten Kutsche als Marketing-Coup durchgeführt. Mhm. Das zweite Statement. 1930 nahm erstmals ein reines Frauentrieb am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil und landete auf Platz 7. Das ist bis heute die beste Platzierung, die ein Frauenteam bei diesem Rennen erreicht hat. Und das dritte Statement. Die erste weibliche CEO eines Autoherstellers wurde 1998 ernannt.
War das Heidi Hetzer?
Nee. Warte, wer ist Heidi Hetzer?
Das ist irgendwie auch so eine, ach, das ist auch so eine richtige Automobil-Mogulin. Das googeln wir gleich nochmal.
Ja.
Die hat auch eine Zeit lang immer Werbung gemacht. Im Radio, das habe ich noch richtig. Hi, ich bin Heidi Hetzer. So hat sie immer gesprochen.
Nee, die ist es auf jeden Fall nicht.
Gut, okay, es ist nicht Heidi Hetzer. Ich würde sagen, also A und B kamen mir irgendwie total realistisch vor. Und ich würde am ehesten sagen, dass C nicht stimmt.
Und du hast recht.
Ja!
Die erste weibliche CEO eines Automobilherstellers wurde nämlich 2014 ernannt.
Oh.
Und das ist Mary Barra, die seit 2014 CEO von General Motors ist.
Interessant.
Und sie hat sich zum Ziel gesetzt, in der Zukunft komplett auf E-Autos umzustellen und der inklusivste Arbeitgeber der Welt zu werden. Sie ist seit 10 Jahren dort CEO. Stand heute in 20 Führungspositionen sind 2 Frauen und ansonsten nur alte weiße Männer.
Hm.
Also da muss sie noch ein bisschen arbeiten.
Aber was ist mit Heidi Hetzer? Das müssen wir gleich jetzt auf jeden Fall noch klären, weil
okay,
vielleicht hieß es nicht CEO, aber sie war auf jeden Fall Chefin.
Das tragen wir noch nach. Kurz zu den anderen beiden Fakten, die wahr waren. Die erste Langstreckenfahrt führte Bertha Benz, bei dem Namen klingelt was, im August 1888 zusammen mit ihren 13- und 15-jährigen Söhnen im Benz Modell 3 durch, ohne ihrem Mann vorher Bescheid zu sagen. Genau, sie fuhr eine Strecke von 106 Kilometern, brauchte dafür von Sonnenauf bis Untergang, benutzte unterwegs unter anderem ihre Hutnadel und ihr Strumpfband, um das Auto zu reparieren. Und genau, machte unterwegs eigentlich Werbung für das Auto, weil sie hat zusammen mit ihrem Mann oder vor allem ihr Mann hat dieses eins der ersten Autos entwickelt und traute sich aber nicht, das der Öffentlichkeit vorzustellen, weil bei der ersten Vorführung der Fahrer direkt frontal in eine Wand gebrettert ist mit dem Auto. Und sie hat gesagt, wir müssen es aber der Öffentlichkeit zeigen, damit das, weil das, ich glaube an unsere Erfindung, weil sie hat sehr viel Geld da reingesteckt, sie war die Hauptgeldgeberin. Mhm. Naja, und dann hat sie das als Promofahrt gemacht und bevor sie angekommen war bei ihrer Mutter am Ziel, hatte sich das tatsächlich schon so gut rumgesprochen, dass ihr Mann schon Bescheid wusste, aber irgendwie die Polizei informiert wurde und sonst was.
Okay, okay.
Genau, und das andere war dieses 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Le Mans. Wird es geschrieben.
Le Mans?
Le Mans? Le Mans? Genau, da fährt man einfach eine Strecke von 17,3 Kilometern um diesen Ort herum und muss innerhalb von 24 Stunden so viel Kilometer, wie, also so viel Runden wie möglich quasi fahren.
Und so viel Bier trinken, wie geht.
Ja, das weiß ich nicht.
Das war was anderes.
Ursprünglich war das halt eine Veranstaltung für Automobilhersteller, um zu zeigen, wie zuverlässig ihre Autos sind und hat sich dann aber zu so einem ernsthaften Rennen entwickelt. Genau, und Odette Silot und Marguerite Mareuse belegten eben damals den 7. Platz. Ja, und das hat bis heute kein reines Frauenteam wieder geschafft.
Wahrscheinlich, weil einfach keine Frauenteams mehr zugelassen werden oder sowas.
Genau, also sie hat in einem, ja, nee, die fahren noch, aber tatsächlich oft sind es gemischte Teams, Männer, Frauen. Also das spielt da auch mit rein.
Okay.
Was aber passiert ist, 1955 fand bei dem Rennen der schwerwiegendste Autounfall in der Autorennengeschichte statt. Da sind nämlich zwei Fahrer ineinander gestoßen. Der eine wurde auf die Tribüne geschleudert und dabei sind 85 Menschen gestorben.
What?
Wie krass ist das denn, oder? Ich habe es gar nicht glauben können, als ich die Zahl gelesen habe. Und daraufhin hat sich nämlich der Hersteller des Autos vom Unfallverursacher, das war Mercedes-Benz, aus dem Autorennenbetrieb zurückgezogen. Die hatten bis dahin nämlich nur Rennautos eigentlich produziert und sind dann in den seriellen Autobetrieb erst Autoherstellung erst eingestiegen.
Wow, Britt, ich finde es auch irgendwie, wie du mit den Autofakten hier um dich wirfst. Ich finde es irgendwie sehr beeindruckend.
Ja, ich biege halt, du weißt ja, gern mal in alle Richtungen ab, außer die, für die ich eigentlich recherchieren sollte. Und dann finde ich solche Sachen. Aber kommen wir zur zweiten Runde von zwei Wahrheiten, eine Lüge.
Mhm.
Ich lese dir nochmal drei Statements vor. Also das erste Statement. Der erste Mensch, dem offiziell eine Fahrerlaubnis erteilt wurde, war im Jahr 1900 ein 13-jähriges Mädchen in Chicago. Das zweite Statement. Das erste Auto mit fest verbautem Rückspiegel war das Modell Galloway, das 1921 als Frauenauto von einer größtenteils weiblichen Belegschaft gebaut und speziell für Frauen entworfen wurde. Und das dritte Statement. Der erste Kindersitz wurde 1933 entwickelt, um die Kinder während der Fahrt zu fixieren, damit sie nicht länger im Auto rumklettern konnten.
Ich glaube schon wieder, dass das letzte falsch ist.
Tatsächlich ist das letzte wahr. Also 1933 kam der Bunny Bear Booster Seat der Firma Bunny Bear Company, also Häschenbärchen Company, raus. Und das war einfach so ein Gestell aus Metall und Leder.
Mhm.
Ja, das war vor allem, damit Kinder halt nicht mehr rumtouren im Auto. Das war, um Kinder festzuzurren.
Mhm.
Und der erste Kindersitz mit der Funktion, die Kinder zu schützen bei einem Unfall, der kam erst 1962 raus. Den hat eine britische Journalistin entwickelt. Und der hatte tatsächlich auch schon dieses Drei-Punkt-Anschnallsystem, was Babysitze heute immer noch haben. Also der hat sich nicht verändert, toll, seit 1962.
Okay.
Also falsch war das erste Statement, nämlich der erste Mensch, dem offiziell eine Fahrerlaubnis erteilt wurde, war im Jahr 1900 ein 13-jähriges Mädchen in Chicago. Das stimmt nicht. Tatsächlich die erste Person, die in Chicago einen Führerschein bekommen hat, war ein 13-jähriges Mädchen.
Okay, okay.
Was ich schon extrem lustig fand. Und zwar im Jahr 1900, Jeanette Windstrom. Aber der erste Führerschein, der überhaupt weltweit vergeben wurde, war 1898 an eine 51-jährige Feministin aus Paris.
Okay.
Die gleichzeitig auch den ersten Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung bekommen hat.
Sauber. Hast du schon mal einen Strafzettel bekommen?
Ich glaube, also Falschparken. Hatte ich dann, glaube ich, einfach kein Zettel gezogen. Aber ich glaube, ich wurde einmal in einer 30er-Zone mit irgendwie 35 geblitzt oder so. Ich bin ja sehr gesetzestreu. Sonst nicht. Genau, und dann hatte ich noch ein Statement, das auch war. Nämlich das erste Auto mit Rückspiegel, mit festverbauten, war ein Frauenauto. Und das ist super spannend. Also da hätte ich auch noch mal viel tiefer eintauchen können. Und zwar hat nämlich Dorothy Pullinger, eine irische Ingenieurin, deren Vater Automobil- und Flugzeughersteller war, nach dem Ersten Weltkrieg einen Rüstungsbetrieb von ihm sozusagen übernommen, in dem nur Frauen angestellt waren. Die dort aber eine lokale Ingenieursausbildung für den Flugzeugbau quasi machen konnten auf Universitätsniveau. Also eigentlich eine ziemlich coole Einrichtung. Und genau, sie hat den Betrieb aber in ein Automobil Herstellungsbetrieb umgewandelt, weil ebenso viele Frauen während des Krieges das Autofahren gelernt haben und sie gesagt hat, das ist auszubauen, Frauen wollen Autos haben. Hier ist ein Betrieb mit 7000 Frauen, lass uns Autos bauen. Und sie hat dann eben das sogenannte Modell Galloway entwickelt mit dem ersten Rückspiegel überhaupt, den ersten Seitenspiegeln. Das hatte extra Stauraum, einen erhöhten Sitz und ein niedrigeres Armaturenbrett. Ich glaube, das kennt man heute teilweise noch, wenn man als kleine Frau in ein Auto steigt, dass man gar nicht so einfach über das Armaturenbrett gucken kann. Hatte ein kleineres Lenkrad und die Bremse und die Kupplung waren so positioniert, dass man auch viel einfacher mit einem langen Rock ein- und aussteigen kann. Das war nämlich auch nicht so easy. Und das wurde beworben als a car built by ladies for those of their own sex. Also ein von Frauen gebautes Auto für Frauen.
Von 1921. Frauen für Frauen. Okay, interessant.
Geil, ne? Mhm. Und 1914 hatte sie sich als Mitglied beim Institut für Automobilingenieure beworben, war aber mit der Begründung abgelehnt worden, dass das Wort Person in der Satzung Mann und nicht Frau bedeutet. Deswegen steht Person und nicht Man. Ich dachte,
Frauen sind mitgemeint.
Nee, Frauen, da waren Frauen dann nicht mitgemeint. Sie wurde später dann aufgenommen.
Okay.
Ja. Das war es mit dem Quiz.
Danke, voll spannend. Ich habe viel gelernt.
Tschüss.
Männer? Wir machen uns überhaupt nicht aus Männern. Oh, wir würden uns mit Männern niemals abgeben. Diese schrecklichen, haarigen Biester, die alles antatschen müssen. Und dabei wollen sie alle nur dasselbe von einem Mädchen.
Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unserer zweiten großen Erfinderin, über die wir heute sprechen, Charlotte Bridgewood, die tatsächlich Kanadierin ist und auch eine riesige Automobilenthusiastin. Sie war sogar Präsidentin der Bridgewood Manufacturing Company, also die war totaler Autofan und ist auch Auto gefahren, war eben, kannte sich gut aus und hat schon 1917, also 3 Jahre bevor Andersons Patent ausgelaufen ist, beschlossen, dass sie die Idee von Anderson weiterentwickeln will und verbessern, weil sie das eben doof fand, dass es mit Hebeln bedient werden musste oder sie hatte irgendwie eine Idee, wie man das ein bisschen anders umsetzen konnte.
Und zu dem Zeitpunkt, also ab 1916, habe ich so die ersten Autos gefunden, die wirklich nicht mehr dieser Cabrio- oder Kutschentyp waren, sondern die wirklich geschlossen waren, wie sagt man denn, Gehäuse?
Geschlossenes Gehäuse, Karosserie.
Ja, genau, die so eine Karosserie hatten. Das heißt, da war dann auch wirklich Bedarf, einen vernünftigen Scheibenwischer zu haben.
Voll, ja genau. Und deswegen hat sie auch mit ihrer eben genannten Produktionsfirma die ersten automatischen Scheibenwischer erfunden, die sie Electric Storm Windshield Cleaner genannt hat.
Geil. So dramatisch.
Ja, super. Also, dass man schon das Unwetter mit in den Namen einbaut, das finde ich sehr gut. Und sie hat sich die dann auch noch im selben Jahr 1917 patentieren lassen. Und ja, damit quasi diese Idee von Mary Anderson nochmal verändert, weiterentwickelt. Und das ist ja dann auch die Basis dafür, dass du dafür ein eigenes Patent anwenden kannst. Der Scheibenwischer, den sie entwickelt hat, der hat mit so Rollen gearbeitet und nicht mit so Wischerblättern. Und hat sich, wie wir heute wissen, eben auch nicht dauerhaft durchgesetzt. Und was ich ganz interessant fand, war, dass dieses Patent schon nach 3 Jahren ausgelaufen ist, also auch schon 1920, im gleichen Jahr wie Andersons, wo ich mich gefragt habe, wie kommt es eigentlich, dass manche Patente irgendwie, also hat das einfach was mit Geld zu tun, wie viel Geld du da reinbutterst, solange ist dein Patent dann gültig oder wie funktioniert das?
Nee, das hat eher was mit dem Marketing oder der Veröffentlichung oder dem Vertrieb der Erfindung sozusagen zu tun. Also das Patentrecht an sich, ich habe mich da natürlich jetzt auch mal wieder reingefuchst, ist echt deutlich älter, als ich gedacht hatte. Da müsst ihr jetzt kurz durch, kurze Geschichte des Patents. Sorry.
Oh nein.
Ja, pass auf. Was meinst du, seit wann es das erste Patentrecht gab als Gesetz?
Also wenn wir mal... Ich überlege gerade, über wen wir schon so gesprochen haben in unserem Podcast. Vielleicht, also ich würde sagen, nicht früher als 19. Jahrhundert.
Genau, 1474.
Wow.
Genau, in Venedig. Und zwar, war das erste Gesetz, das festgehalten hat, dass man quasi ein Anrecht auf eine Erfindung oder auf einen Entwurf hat. Das kam nämlich daher, dass Venedig einen Krieg mit den Türken, also die Türkei als Land gab es, jetzt glaube ich noch nicht so 1474, auf jeden Fall einen Krieg führte und dadurch waren ihre Handelswege zum Mittelmeer abgeschnitten. Und Venedig war ja reich geworden durch diesen Handel übers Mittelmeer mit ja, mit Nordafrika quasi. Und ja, das ging nicht mehr. Das heißt, sie mussten eigentlich ihre Wirtschaft umstellen auf Produktion. Mhm. Und daraus haben sie dann eben, also auf dieser Grundlage haben sie dann das Patentrecht, das erste entwickelt. Und in den USA ist das früheste Patentrecht oder das früheste vergebene Patent von 1640. Ach, da war es halt noch eine Kolonie in Massachusetts.
Ich hätte gedacht, dass es wirklich viel später so. Okay, interessant, super spannend.
Und das erste Patentgesetz, als die USA dann die Vereinigten Staaten waren, also das komplette Gesetz, das es eben geregelt hat, wie wird ein Patent vergeben, wie lange dauert das etc. pp., wurde 1790 erlassen. Damals war das aber nur anwendbar für amerikanische Bürger. Ich gender jetzt mal nicht. Es wurde aber wirklich im alle 2-3 Jahrestakt erweitert, ergänzt, überarbeitet. Und 1839 wurde dann eine sogenannte Gnadensfrist von 2 Jahren hinzugefügt, in denen die Erfindung veröffentlicht oder hergestellt oder irgendwie bekannt gemacht werden musste. Falls man das nicht geschafft hat, ist das Patent ausgelaufen. Mhm. Und das ist dann ja am Ende auch passiert eigentlich bei Charlotte Bridgewood, mhm, die es irgendwie nicht so vertreiben konnte, dass dieses, ja, dass das Patent so lange galt. Und 1850 hat man noch zugefügt, dass um eine Erfindung patentieren zu lassen, muss sie neu, nützlich und nicht offensichtlich sein. Das, okay, fand ich schon mal interessant, weil das lässt ja auch so ein bisschen Spielraum für die Beamten quasi.
Nützlich vor allem, ja, was soll das? Also das ist nicht ja nicht offensichtlich im Auge des Betrachters. Und meinst du, dass wenn die Idee quasi auf einer anderen Idee aufbaut, dass es dann auch schlechtere Chancen hat? Also zum Beispiel, du entwickelst ein bestehendes Patent weiter, dann ist vielleicht dein Patent, dein Recht läuft früher aus als jetzt wirklich die Grundidee zum Beispiel. Sowas wird wahrscheinlich auch mit reingespielt haben.
Das weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt.
Also das spricht für diese Bridgewood-Anderson-Theorie.
Ja, da bin ich nicht so ganz auf den grünen Zweig gekommen, du. Weil 1870 noch wurde eben im Gesetz festgeschrieben, dass ein Patent nicht länger als 17 Jahre gelten kann. In Europa ist es übrigens, oder in Deutschland ist es 20 Jahre aktuell. Also das war mir auch nicht klar, dass immer Patente auslaufen und danach ist es for grabs, wie man neudeutsch sagt. Also kann jeder sich das quasi krallen und nachproduzieren. Genau, aber eigentlich ist die Länge, dass wir bei Mary Anderson diese 17 Jahre Laufzeit haben und bei Charlotte Bridgewood mit ihrem weiterentwickelten Scheibenwischer nur 2 oder 3 Jahre. Auf dieser Grundlage, dass es halt nicht öffentlich bekannt gemacht oder produziert wurde. Aber, so, und da steige ich jetzt nicht durch, Charlotte Bridgewood war ja Geschäftsführerin dieser Firma, wie du sagtest, und sie hat es ja produziert. Mhm. Ich hatte sie nur keine Verkäufer gefunden und das war dann das Argument, weil sie es nicht verbreitet hat. Andererseits hat Mary Anderson aber ja auch nie jemanden gefunden, der ihr das Produkt abgenommen hat. Ich weiß nicht, ob das Behördenwillkür war, was da passiert ist. Da bin ich nicht, vielleicht falls irgendjemand hier Patentrecht, Patentgeschichte in den USA studiert hat, unserer HörerInnen, erklärt uns das gern nochmal.
Vor allem, interessanter Fakt, 1920 sagte ich ja bereits, laufen beide Patente aus. Beide diese Scheibenwischerpatente, über die wir jetzt gesprochen haben. So, in dieser Zeit wächst ja die Automobilindustrie rasant. Immer mehr Leute kaufen sich Autos. Es werden auch immer mehr Straßenbahnen und so weiter produziert. Und Scheibenwischer gehören immer mehr dann auch langsam zur Standardausrüstung. Und jetzt kommt es nämlich.
Ich kann das kurz mit Zahlen nochmal hinterlegen.
Ja, das wollte ich dann also, kurz zu Ende führen.
Julia, kannst du das bitte kurz mit Zahlen hinterlegen?
Nein, aber ich wollte sagen, dass 1922 Cadillac als erster Automobilhersteller Scheibenwischer standardmäßig in seine Autos einbaut. Und das war der Punkt, den ich gerne machen wollte, dass ich das so perfide finde, dass so beide Patente überhaupt keinen Erfolg haben, sich nicht rechnen, sich nicht verkaufen. Alle Leute sagen ja, das ist bescheuert und rechnet sich nicht. Und 2 Jahre... Also die müssen ja quasi damit angefangen haben, das zu produzieren. So quasi, oh, die Patente sind ausgelaufen. Ja, jetzt bauen wir es ein. Das finde ich halt irgendwie einen weirden Fact. Aber hau gern deine Zahlen
also,
raus.
Also, erst nochmal die Zahlen. So als Mary Anderson ihr Patent für den ersten Scheibenwischer, den ersten automatischen, bekommen hat, hatte ich schon gesagt, 12.000 Autos im Jahr in den USA selber produziert. Als Charlotte Bridgewood ihr Patent für den Rollenscheibenwischer, den vollkommen motorbetriebenen, bekommen hat, 1917 wurden im Jahr 1,3 Millionen Autos produziert in den USA. Hm. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also da war auf jeden Fall die Nachfrage größer. Und dieses System, also das die Erfindung von Charlotte Bridgewood unterscheidet sich ja auch maßgeblich in der von Mary Anderson, dass sie dieses Rollensystem benutzt. Also bei Mary Anderson haben wir dieses Wischblatt, was quasi an einer Ecke des Autos befestigt ist, was über die Scheibe hin und her wischt, so ein bisschen wie wir es heute noch kennen, aber ehrlich gesagt auch nur das Sichtfeld der Fahrerin oder des Fahrers. Charlotte Bridgewood hat quasi oberhalb der Windschutzscheibe eine Stange, die über die gesamte Breite läuft. Und an dieser Stange läuft von links nach rechts eine Rolle, die eben das komplette Windschutzschild freirollt. Und das Ganze ist motorbetrieben. Also es ist schon nochmal eine dolle Weiterentwicklung. Es ist viel praktischer. Dieses Argument des Ablenkens fällt vielleicht dann auch weg, weil man muss es ja nicht mehr händisch bedienen. Mhm. Also sie hat es wirklich gut weiterentwickelt. Warum sich das nicht verkauft hat, können wir uns wieder fragen. Ich meine, sie war verheiratet und hatte Kinder. Also das kein Ehemann-Argument zieht hier schon mal nicht. Dass halt dann, nachdem das Patent ausläuft, auf einmal Cadillac auffällt, da ist ja eine geile Erfindung, verbauen wir jetzt als Standardausstattung. Und das auch auf Grundlage ihres Patents. Ja, da kann man sich fragen, wieso ist es dann auf einmal nützlich und wird überall als Standard gebaut?
Absolut.
Absolut. Also nicht, wahrscheinlich war dann so im Meeting so, Leute, wir brauchen was fürs neue Modell, was können wir für Ergänzung machen? Und dann hat der eine gesagt, ich habe eine ganz eigene Idee, der vollautomatische Scheibenwischer. Und dann so, ja, geil. Dann sagt jemand so, ja, aber den hat doch schon eine Frau erfunden und patentieren lassen. Und dann so, nein, das war Peters Idee. Und dann sagen alle, okay, gute Idee von einem Mann. So stelle ich mir das vor.
Apropos Mann, ich würde jetzt gerne noch mal auf eine Frau zu sprechen kommen.
Wow, das war die Schweineüberleitung des Jahres.
Apropos Mann. Apropos Mann. Ich würde jetzt gerne noch mal auf eine Frau zu sprechen kommen. Auf eine Frau zu sprechen kommen.
Wusstest du, dass Charlotte Bridgewood auch eine Tochter hatte, und zwar eine sehr berühmte Tochter, nämlich mit dem wundervollen Namen Florence Lawrence.
Das ist so perfekt.
Also das war eine ganz berühmte Filmschauspielerin damals und deswegen erwähnen wir sie auch hier, war ebenfalls Erfinderin, und zwar war sie ebenfalls Automobilprodukterfinderin. Super cool.
Ja.
Wahrscheinlich, weil sie auch so aufgewachsen ist mit, also quasi in dieser Firma von ihrer Mutter, wo sie irgendwie dann auch immer wieder mit diesen Teilen und mit den Autos in Verbindung gekommen ist und dann eben auch selbst Dinge entwickelt hat. Und zwar war sie unter anderem Erfinderin des ersten sogenannten Autosignalalarms.
Und also ein Blinker.
Theoretisch, also ein Vorläufer des modernen Blinkers. Das ist total witzig. Also das war wie so ein mechanisches Signal. Man hat quasi mit so einem Arm, den man aus dem Auto rausgehängt hat, aber eben
also
nicht.
Also den menschlichen Arm, nicht ein.
Nee, also einen, so ein, naja, wie so ein.
So ein Stab oder so ein.
Also das ist wirklich wie so ein Armschild gewesen, was angezeigt hat, ich fahre jetzt links, ich fahre jetzt rechts.
Wie beim Fahrradfahren quasi. Genau, aber man hat nicht seinen eigenen Arm rausgehalten, sondern man hat ein Schild.
Ja, total geil. Gut. Total
und das
gut.
Hat nicht abgelenkt beim Autofahren? Ja, also brauchst du dann jemanden auf dem Beifahrersitz, der das bedient?
Nee, das konntest du auch vom Lenkrad aus, wurde das dann so aber total lustig. Das fand ich total süß, weil es irgendwie, ja, da steht eben immer der Vorläufer des modernen Blinkers, aber ich finde es viel cooler, ehrlich
ja.
gesagt.
Make Blinken Fun Again.
Genau, hundertprozentig, das wird der Titel dieser Folge. Und sie hat auch das erste mechanische Bremssignal entwickelt. Da habe ich jetzt leider nicht gesehen, aber ich hoffe, dass es auch so eine
Stopphand, halt, stopp, jetzt bremse ich.
Eine Armlänge Abstand, so nach hinten raus, einfach so. Aber
oder so ein Boxhandschuh, weißt du, der so bling, wie so aus so einer Box raus, einfach so den hinter einem umboxt.
Genau, aber sie hat diese großartigen Erfindungen, möchte ich sagen, die den Weg geebnet haben für unsere langweiligen Jetzt-Signale, die hat sie nicht als Patente angemeldet, vielleicht auch, weil sie eben gesehen hat, wie es bei ihrer Mutter gelaufen ist oder gemerkt hat, naja, es macht eh keinen Sinn. Die hat sie also nicht angemeldet und dadurch halt auch überhaupt keine Anerkennung und überhaupt kein Geld mit ihren Erfindungen verdient, die dann natürlich im Laufe der Zeit auch weiterentwickelt wurden. Aber das fand ich noch irgendwie einen guten Fun-Fact, dass so eine große Hollywood-Schauspielerin da auch ihre Finger mit im Spiel hat.
Wortwörtlich, ihre Blinkfinger. Ja, das finde ich geil, eigentlich diesen Dualismus aus. So, sie gilt als der erste Filmstar und sie war so early Stummfilm, glamorous und hat irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube im Jahr 38 Filme oder so, teilweise auch noch mehr gedreht. Und dann gleichzeitig macht sie noch so coole Erfindungen irgendwie, die ja auch was voll viel beitragen dazu, ein Auto sicherer zu gestalten. Und nicht nur, dass die Kinder nicht rumtouren und fixiert werden müssen, sondern Sachen, die ja wirklich heute in jedem Auto Pflicht sind und wirklich für ein sicheres Miteinander im Straßenverkehr absolut unabdingbar sind.
Total, ja, total.
Cool, also Florence Lawrence, danke für deinen Genius.
Finger hoch, Seitwärtshand, pro.
Das ist nur süß.
Apropos süß, ich finde, wir haben absolut süße Kategorien immer in unseren unterschiedlichen Folgen. Und auch jetzt würde ich gerne eine davon benutzen.
Dinge, für die ich gerne den Credit klauen würde.
Es handelt sich um ein Gadget. Ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt serienmäßig noch in Autos verbaut wird. Doch, ich glaube schon eigentlich. Na, wobei, in so E-Autos und im Tesla und so gibt es das bestimmt nicht mehr. Aber ich finde es irgendwie, für mich steht es für die Bundesrepublik Deutschland wie nichts anderes.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Rate.
Oh mein Gott, darf ich sagen, was ich denke, was es ist?
Ja.
Der Wackeldackel hinten?
Nee.
Nein?
Aber oh Gott, das gehört zusammen wie das doppelte Lottchen, würde ich sagen. Es ist der Zigarettenanzünder.
Gibt's sie nicht mehr?
Ich bin mir, also auf jeden Fall nicht in den neuen Autos. Keiner raucht mehr.
Okay, aber ich habe auch nie verstanden, ehrlich gesagt, weil da kommt ja keine Flamme raus wie beim Feuerzeug oder so.
Nee, das ist ultra praktisch.
Kommt einfach so Gas raus. Nee, das bringt ja auch nichts.
Nee, man drückt diesen Knopf quasi rein.
Also es war ja wie so ein kleiner, wie so ein Kolben, so ein bisschen, den man aus so einer Halterung gezogen hat.
Genau, also
da war
du musst
so ein
den
Zigaretten-Symbol
erst,
drauf.
Lass
oder?
Mich doch mal erklären, Mädle.
Ich wollte das kurz ein Bild zeichnen für die Leute,
jeder
die.
Jeder weiß, wie der Zigarettenanzünder aussieht.
Ey, als ob irgendwie unter 20-Jährige noch wissen, wie man eine Fensterscheibe gekurbelt hat im Auto damals. Ich finde schon, dass man es vielleicht noch mal erklären muss.
Ich möchte mich an diesem Gen Z-Hate nicht beteiligen.
Es war ja kein Hate. Das war ein Serviceangebot meinerseits. Aber gut, wenn Julia keinen Service möchte, dann bitte mach weiter.
Also, ich übergehe das einfach. Man drückt auf diesen, da ist so ein kleiner Knubbel, da ist so eine rauchende Zigarette drauf, da drückt man drauf. Dann wird es aktiviert, lädt sich auf quasi, wird heiß. Und dann zieht man diesen kleinen Pinökel, der eigentlich auch aussieht wie eine dicke Zigarette, zieht man da raus. Und unten dran ist so eine Metallspirale, die wird durch Strom zum Glühen gebracht. Und dann kann man daran eben alles Mögliche anzünden. Seine Zigarre, seine Zigarette. Man kann sich auch hardcore verbrennen. Das ist mir nämlich passiert. In diesem besagten Golf meines Vaters habe ich so, was ist denn das? Habe da so rumgefriemelt und mir ultra den Daumen verbrannt da dran. Dann habe ich das Ding fallen lassen auf den Stoffsitz von dem Auto. Und mein Vater war richtig sauer.
Wegen des Sitzes oder weil du dir wehgetan hast?
Ja, ich glaube, weil ich halt den heißen Zigarettenanzünder auf seinen Stoffsitz geballert habe.
Aber du hast ja auch wehgetan.
Ja, das auch, aber.
Aber der Stoffsitz!
Der Daumen heilt, okay?
Aber der Stoffsitz nicht.
Nein, Grüße geht raus.
Ja, liebe Grüße an Julias Papa. Aber ja, okay, das hat jetzt schon viele Fragen beantwortet, die ich hatte zum Zigarettenanzünder, aber immer noch sind auch viele offen. Was mir zum Beispiel nicht klar war, ist, dass man diesen Knopf drückt, bevor man das Ding rauszieht. Das erklärt, warum ich das nie heiß bekommen habe und mich immer gefragt habe, wie geht das eigentlich? Und dann aber, ich verstehe es immer noch nicht, weil ist das wie so ein Lötkolben, also einfach ein heißes Teil, wo du die Kippe dann randrückst? Oder ist da wirklich, ist da Glut drin? Ist da Feuer drin? Was entzündet das? Ist das einfach nur die Hitze? Ich verstehe das nicht.
Das ist eine Metallspirale. Und durch Strom wird die zum, also die glüht einfach dann. Und dann, also sobald einfach, du etwas dranhängst, so was entzündlich ist, genau, zum Beispiel okay. Daumen oder eine Zigarette
oder Sitze,
fängt das halt an zu brennen. Und ich habe auch gedacht, das wäre auch voll das gute Selbstverteidigungstool eigentlich.
Geil! Oh, das könnte man so am Gürtel haben, wie so neben dem Taschenmesser und dem Taser, so ein Holster.
Also du bräuchst halt Strom.
Ja, und du brauchst ein bisschen Vorlauf, ja, auch bis das Ding heiß ist. Wie lange braucht das so?
Warte
Moment.
Kurz.
Moment! Ja, okay, das ist nicht so geil.
Ja, genau. Aber dann habe ich auch gedacht, das ist irgendwie lustig, dass es das sonst nirgendwo gibt. Also es wurde ja in der ich möchte es nochmal sagen, in der BRD sehr viel und überall geraucht. Jo. Auch im Bus.
Boah, im Auto mit kleinen
Zug,
Kindern hinten drin.
Genau,
und Fenster schön zulassen, ey.
Und dass es halt nirgendwo diese Vorrichtung sonst gibt, also auch nicht in alten Zügen oder in alten Bussen oder so, hast du ja sonst auch keinen Zigarettenanzünder. Dabei wäre das voll praktisch gewesen.
Und benutze einfach ein Feuerzeug. Was ist denn los mit dir?
Na, das ist so richtige, so wie diese Zippo, also diese kleinen, günstigen Taschenfeuerzeuge. Ich glaube, das gibt es noch gar nicht so lange. Das wurde halt vor lange mit Gas und also mit so auffüllbare und so, dass es so diese Wegwerfdinger gibt. Ich glaube, die gibt es noch nicht so lange. Ich finde es aber total archaisch. Also mit einem Zigarettenanzünder sich da eine Kippe anzustecken, finde ich archaisch boomerisch. Und das, also es gefällt mir alles irgendwie. Ich finde es einfach...
Ach so, das ist aber jetzt positive Sachen, die du aufgezählt hast.
Ich sag doch, ich möchte gerne den Credit klauen für diese Idee. Ich möchte gerne ein
Boomer sein. Ich denke, ich finde es halt auch geil, dass du das Argument war, Mary, dein Scheibenwischer lenkt voll ab beim Autofahren, geht gar nicht klar. Und dann so 60 Jahre später, jo geil, hier sind Zigarettenanzünder, zünde die mal eine nach der anderen an beim Fahren. Macht doch nichts, wenn du so eine Hotbox aus deinem Auto machst, dass du auf der Autobahn nichts mehr siehst.
Ich möchte noch einen anderen Kreis schließen. Du hattest ja vorhin schon über Zeppeline gesprochen.
Oh Gott.
Ja, jetzt kommt es
nämlich. Ich weiß nicht gut, was da
also, endet. Man wollte, also der berühmteste Zeppelin ist auf jeden Fall die Hindenburg, muss man ja leider so sagen. Und auch dort gab es Zigarettenanzünder, nämlich wollte man die Brandgefahr in der Hindenburg minimieren. Und deswegen gab es im Rauchersalon, also auch witzig, dass es überhaupt einen Rauchersalon in einem fucking Zeppelin gibt, Alter, was Gefährlicheres.
Lebensmüde, wirklich.
Genau, also es gab einen Rauchersalon, aber der war eben nur mit elektrischen Zigarrenanzündern ausgestattet. Das heißt, man durfte keine Feuerzeuge mitnehmen, man durfte keine Streichhölzer mitnehmen. Das war verboten, aus obvious reasons, aber Zigarettenanzünder gab's. Und damit möchte ich auch meinen kleinen Exkurs zum Zigarettenanzünder schließen. Ich liebe dieses kleine Device. Ich möchte es vielleicht auch als Kette.
Ja, wenn man den so ein bisschen bedäselt oder so, dass man den auch ein bisschen Kanti macht, wie ich mir wünsche von Sachen. Einfach, dass es was hermacht auch, das wäre es für mich. Mhm. Ich habe gerade überlegt, was das heute, das Jetztzeit-Äquivalent zum Rauchersalon im Zeppelin wäre. Ich habe überlegt vielleicht, dass man so Petiküre an dem Reifen vom fahrenden ICE macht. Also, dass man die Zehen da kurz ranhält, um ein bisschen die Nägel zu kürzen. Oder vielleicht Handyladen an der Oberleitung ist, glaube ich, das gleiche Level an Gefährlichkeit. So, also das finde ich wirklich absolut wild, dass man sich gesagt hat, nee, also rauchen mal ein paar Tage nicht.
So eine Zigarre.
Eine Zigarre schadet doch nicht.
Ja, das gehört dazu, zum Erlebnis.
Krass, ey, das war Leben am Limit. Okay, also ein Hoch auf den Boomer Zigarettenanzünder und auch auf Zeppelin. Irgendwie liebe ich die.
Es macht wirklich 0,0 Sinn, dass du jetzt auch hier bist. Warum?
Julia, zum Abschluss unserer Folge möchte ich noch für dich und unsere HörerInnen eine kleine Brücke in die Jetztzeit schlagen. Denn ich habe gelesen ein Buch, das bestimmt viele kennen oder schon mal gesehen haben, von Caroline Criado Perez, Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist 2020 rausgekommen und die Autorin untersucht ganz viele Alltagssituationen, Gegenstände, wie auch immer, darauf, wie die entworfen wurden und ob Frauen dabei mitgedacht wurden und wie die aussehen würden, wären Frauen mitgedacht. Weil Fazit war eigentlich, wenn man etwas für ein bestimmtes Wesen entwirft, wird eigentlich immer ein Durchschnittsmann als Grundlage genommen. Und das ist eben auch im Autodesign so. Mhm. Und das ist nicht nur ärgerlich, sondern das führt auch dazu, dass Autofahren für Frauen deutlich gefährlicher ist als für Männer tatsächlich. Mhm. Und zwar ist es so, dass aufgrund der Tatsache, dass Autos für männliche Proportionen, männliche Maße, männliche Muskelmasse, männliche Abstände von Wirbeln, wie auch immer, entworfen werden als Grundlage, ist es so, dass Männer zwar statistisch gesehen häufiger in Autounfälle involviert sind, Frauen bei einem Autounfall aber eine um 47% höhere Wahrscheinlichkeit haben, schwer verletzt zu werden.
Boah, heftig.
Krass, oder?
Also sind dann auch so diese Crash-Test-Dummies, wie man sie nennt, die sehen irgendwie immer so sehr am männlichen Körper orientiert aus.
Genau, also das ist eins der Hauptprobleme, dass eben es bis heute eigentlich nicht verpflichtend ist, weibliche Crash-Test-Dummies zu benutzen, um zu testen, wie sich ein Unfall auf eine weibliche Fahrerin, Beifahrerin oder auch jemand, der auf dem Rücksitz sitzt, auswirken kann. Also es werden immer diese männlichen Crash-Test-Dummies genutzt und das Dilemma ist halt auch einfach, dass ja die Gewichts- oder der Körperschwerpunkt ist bei Männern ja höher. Mhm. Der sitzt ja mehr an der Brust und bei Frauen sitzt der niedriger. Das heißt zum Beispiel bei Auffahrunfällen wird überhaupt nicht untersucht, wie Frauen aus dem Sitz geschleudert werden. Wenn der Körperschwerpunkt niedriger ist, wird der Oberkörper natürlich, also wenn der auf der Hüfte ist, wird der Oberkörper viel schneller nach vorne geschleudert als beim Mann, wo der Schwerpunkt weiter oben ist. Ja, das wird alles nicht mitgerechnet. Und dadurch ist tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit, bei einem Autounfall zu sterben, für Frauen 17% höher. Und ja, also es wird empfohlen, schon seit den 90ern eben auch mit weiblichen Crash-Test-Dummies diese Tests durchzuführen. Ein paar Autohersteller haben es dann so gemacht, dass sie einfach den männlichen Dummy genommen und kleiner gemacht haben. Also statt der männlichen Durchschnittsgröße von 1,77 und ich glaube 76 Kilo haben sie den dann 1,65 oder so gemacht. Das löst aber nicht das Problem eben dieser Proportionen und Verteilung der Muskelmasse und Verteilung des Körperschwerpunkts, weil am Ende hat er immer noch den gleichen Körperaufbau wie ein Mann. Und
ich habe letztens gelesen, dass es so voll Common Sense ist, dass man, wenn man eine Haarspange trägt, die auf jeden Fall, bevor man sich ins Auto setzt, rausmachen soll. Mhm. Weil wenn es einen starken Aufprall gibt und der Kopf so nach hinten geschleudert wird in die Rückenlehne oder Kopflehne, dass sich dann im Zweifelsfall diese Haarspange in deinen Kopf bohren kann.
Ja.
Und das war jetzt gerade was, wo ich dran gedacht habe. Also so, dass das vielleicht auch überhaupt nicht mitgedacht wird bei der Entwicklung, weil man halt denkt, ja, warum soll der Typ eine Haarspange tragen oder so. Also, weil das ist ja auch relativ, also verhältnismäßig genderspezifisch, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt natürlich auch Typen, die Haarspangen tragen. Aber so, ich habe das erst vor kurzem das erste Mal gehört und dachte so, hä, das kann doch gar nicht sein. Aber es sind ja auch wirklich enorme Kräfte, die da auf den Körper einwirken und nicht nur so, naja, ob das jetzt ein Umfang von 90 Zentimetern sind oder von 150, ist ja egal. Nee, das macht ja total den Unterschied, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es eben auch super wichtig, da zu gucken, wie sind die Proportionen und wie sind die Muskelmasse oder was auch immer, Körperfett, whatever.
Genau, und ein Dilemma ist auch, ich hatte ja schon erwähnt, dieses Auto von 1921, der Galloway, der extra für Frauen entworfen wurde, hatte ein niedrigeres Armaturenbrett, damit Frauen besser drüber gucken können. Das Problem ist, dadurch, dass Frauen durchschnittlich kleiner sind als Männer, sitzen sie in der Regel viel, viel näher am Armaturenbrett und am Lenkrad, um überhaupt an die Pedale zu kommen und werden dadurch natürlich auch viel stärker gegen etwas geschleudert, wenn zum Beispiel ein Auffahrunfall ist. Und dadurch haben Frauen auch ein viel größeres Risiko, nicht nur für innere Verletzungen, sondern auch für Hüft- und Knieverletzungen und Wirbelsäulenverletzungen. Mhm. Also das ist schon mal richtig blöd. Und da wird man sich denken, da wird jetzt ja schon seit den 80ern spätestens drüber diskutiert. Da hat doch bestimmt irgendjemand mal Regularien eingeführt, dass man auch Autos für Frauen designt oder Frauen mittestet. Ja, es gibt eine EU-Richtlinie, die sagt, dass auch ein Crashtest mit einem Frauendummy gemacht werden muss. Aber vorgeschrieben ist es nur für einen Crashtest auf dem Beifahrersitz.
Mm.
Das heißt, es gibt zwar diese Richtlinie, aber ja, es wird halt nicht damit gerechnet, dass Frauen
am Steuer sitzen.
Ja, Frau am Steuer, ungeheuer, wir haben es schon gesagt am Anfang.
Ja, ungeheuer schmerzhaft im Zweifelsfall.
Genau, und seit 96 gibt es zumindest einen Dummy einer schwangeren Frau, aber der ist nirgendwo verpflichtend. Der wurde zumindest mal entwickelt. Und ich glaube, dieses ganze Thema kann man ja noch ewig weitermachen. Sich zum Beispiel Anschnallgurte, die ja überhaupt nicht mitgedacht sind, dass Frauen vielleicht Brüste haben und das wehtun können, wenn der da einfach quer drüber läuft oder das nicht passt oder so.
Mhm.
Und dadurch tragen viele Frauen halt den Gurt auch nicht richtig, was natürlich beim Unfall auch richtig schlecht ist, wenn man nicht richtig angeschnallt ist.
Mhm.
Und das Thema könnte man noch ewig weiterziehen. Was man aber festhalten kann abschließend ist, dass zumindest in Bezug auf Autos Männer oder männerzentrierter Blick, Frauen in ganz vielen Hinsichten nicht nur den Credit, sondern teilweise auch wirklich das Leben klaut.
Mhm.
Sei es im Autodesign oder sei es eben schon, wenn man frühe Erfindungen, wie wir heute gehört haben, die teilweise auch wirklich zur Sicherheit der Autofahrenden beiträgt, einfach nicht anerkannt, entwickelt, produziert, eingebaut hat, weil man irgendwie dachte, ist von einer Frau, ist unnötig.
Mhm. Autsch. Ja, super, super spannend, mit dir darüber zu sprechen, Britt.
Ja.
Danke für den kleinen Exkurs.
Und ich packe euch das Buch nochmal in die Shownotes,
falls
ihr das nachlesen
wollt. Unsichtbare Frauen, ja. Ja, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch das Outro.
Wow.
Das, was ihr gerade hört, ist tatsächlich vorerst. So wird es diese Folge nie wieder geben.
Ja.
Also es ist vorerst die letzte Folge Copycats.
Also von Staffel 1, das ist nämlich das Staffelfinale.
Genau, es wird jetzt es wird in 2 Wochen keine neue Folge geben, aber es wird auf jeden Fall in diesem Jahr irgendwann noch eine Sonderfolge geben, die wir für euch produzieren werden. Und da könnt ihr euch schon mal ganz besonders drauf freuen.
Genau, wahrscheinlich wird es gehen um Frauen, die klauen. haben wir überlegt. Wir wurden ja sehr oft gefragt, gibt es denn eigentlich auch Frauen, die von Männern geklaut haben?
Ist ja sehr interessant, was ihr da macht, aber...
Ja, aber was ist denn mit Männern? An die denkt ja wirklich niemand mehr. Und da dachten wir, komm, es ist bald Weihnachten, da denken wir auch mal an die Männer.
Da denken wir auch mal an euch.
Und schenken euch eine Sonderfolge.
Und schenken euch eine Sonderfolge. Wir freuen uns auch tatsächlich schon sehr drauf und... danken euch nochmal ganz herzlich dafür, dass ihr bisher so treu und lieb wart und möchten euch auch nochmal dazu animieren, uns Mails zu schreiben, Nachrichten zu schreiben, mit Feedback oder mit euren eigenen Erlebnissen. Ich erinnere mich sehr gerne an die letzte Folge und die Person, die ihre eigenen Erlebnisse da mit uns geteilt hat. Und ja, dazu möchten wir euch auf jeden Fall auch nochmal ermuntern.
Genau, und dann... hören wir uns auf jeden Fall zur Sonderfolge und danach dann zu Staffel 2 von Copycats ab Januar.
Ciao.
Ciao.
Miau.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau. Bis zum nächsten Mal.